Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Ich bin mich natürlich ganz besonders und eigentlich wie fast jede Woche mittlerweile gibt es einige Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit, die mich sehr beeindruckt, besteht darin, dass du, lieber Andreas, stehst und ich sitze.
Ja, ich habe mir gedacht, jetzt stehe ich einmal. Ja, ist für unsere Zuhörer, glaube ich, weniger von Relevanz.
Na, wer muss sich das vorstellen können, wie wir hier zusammen uns rotten. Also wir liegen nicht, ich sitze, ich bin faul,
du stehst,
weil du fühlst dich dadurch irgendwie dynamischer. Da hast du gesagt, vorher dynamischer. Ich habe gesagt, na dann steh halt auf. So sei es. Also das ist einmal eine erste Neuigkeit. Das ist schon einmal spannend. Die zweite Neuigkeit besteht darin, dass wir uns gedacht haben, und zwar ganz kurzfristig,
extrem kurzfristig.
Eigentlich vor 20 Minuten. Wir werden jetzt erstmals eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs besprechen. Das hat natürlich nicht die Qualität einer wissenschaftlichen Glosse, einer Entscheidungsbesprechung, nicht wahr? Für die würde man tagelang nachdenken, sondern das sind unsere spontanen Gedanken zu dieser Entscheidung, die uns wirklich sehr interessiert und zu dem Themenbereich überführt, über den wir heute sprechen wollen, und zwar um Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Widerruf letztwilliger Verfügungen, dem Unwirksamwerden wegen Vorgängen, die nach der Errichtung stattfinden. Und bevor wir uns da hinein stürzen in diese Entscheidung, allerdings noch mein Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mount Erbrecht, schreiben Sie uns. Wir haben wieder Zusendungen erhalten und Sie werden mehr mit Themenvorschlägen, die wir alle aufgreifen werden. Vielen herzlichen Dank. Schreiben Sie uns an kontakt@mounterbrecht. Nicht nur Lob, seien Sie auch kritisch, wenn Sie irgendwelche Verbesserungen von uns haben wollen. Oder Andreas, du musst jetzt wieder was sagen. Ich rede zu viel.
Nein, du redest nicht zu viel. Du hast vollkommen recht. Wir freuen uns wirklich sehr über die Zuschriften und darf auch jenen, die schon zugeschrieben haben, sagen, wir werden es in Kürze einmal wirklich zum Thema machen, was da angeregt wurde. Und bitte schreiben Sie uns wirklich gerne weiter. Wir freuen uns über jede Nachricht.
Also, unsere Entscheidung. Erlassen von dem von uns sehr verehrten Fachsenat. Wir haben ja, wie wir schon erzählt haben, einen Zivilrechtssenat des Obersten Gerichtshofs, zu dem vereinfacht gesagt alle Erbrechtsfälle kommen. Fachsenat für Erbrecht. Die Entscheidung finden Sie wie sämtliche obersgerichtlichen Erkenntnisse unter der Homepage www.ries.bka.gv.at. Dazwischen sind aber Punkte.
Ja,
Ries.gv.at, das finden Sie. Also ins Ries. Sie müssen das Ries ergoogeln. Eine großartige Serviceleistung, muss man sagen. Sämtliche UGH-Entscheidungen, natürlich anonymisiert, abgedruckt. Wir sind an diesem Verfahren selbstverständlich, wir sagen es aber dazu, nicht beteiligt gewesen. Das Verfahren ist uns völlig unbekannt. Wir haben es eben aus dem Ries. Lieber Andreas, die Geschäftszahl lautet, von wann ist die Entscheidung?
Die Entscheidung stammt vom 17. Dezember 2024. Das ist jedenfalls die Veröffentlichung im Ries. Die Entscheidung stammt vom 19.11.2024 und die Geschäftszahl ist 2 OB 168 aus 24. F.
Ja, schauen Sie sich das selber bitte an, denken Sie.
Bitte unbedingt, mit. Sie können jetzt kurz auf Pause drücken, drucken sich die Entscheidung aus dem Ries aus, gehen Sie vielleicht noch kurz durch und dann steigen Sie wieder ein in unsere Podcast-Folge.
Andreas, du bist brillant. Genau, die Personen können uns ja auf Pause stellen. Ja. Ich kann mich nicht auf Pause stellen. Oh ja, ich kann einfach schweigen und dir zuhören. Also was ist passiert?
Also ich möchte kurz in den Sachverhalt einführen, dass wir uns den vor Augen halten, weil der ist wirklich spannend aus meiner Sicht und hat es in sich. Die Erblasserin hat 2015 ein Testament errichtet. In dem Testament hat sie jemanden als Alleinerben berufen. Das wird später unser Beklagter sein. Und hat eine Liegenschaft, die er gehört hat, zu gleichen Teilen zwei anderen Personen vermacht. Das werden später unsere Kläger sein. Das war im Jahr 2015. In weiterer Folge hat sie eine Vorsorgevollmacht errichtet zugunsten dieses Alleinerben. Und zwar eine Vorsorgevollmacht, das darf ich vielleicht kurz dazu sagen, ist eine spezielle Vollmacht, die errichtet man mit Blick auf die möglicherweise später eintretende Geschäftsunfähigkeit, Entscheidungsunfähigkeit. Eine Vollmacht, die erst dann wirksam werden soll, sodass dann der Vorsorgebevollmächtigte den Vollmachtgeber vertreten kann. Also so eine Vorsorgevollmacht wird errichtet. Dieser Alleinerbe soll der Vorsorgebevollmächtigte sein. Und die Vorsorgevollmacht ist inhaltlich sehr weit. Die ist nämlich so weit, dass der Vorsorgebevollmächtigte selbst auch in ihrem Namen Schenkungen machen darf aus ihrem Vermögen und nicht nur an irgendwen, sondern der Vollmacht nach auch in sich Geschäfte abschließen kann. Das heißt, auch Schenkungen dann an sich selbst machen kann. Also eine sehr weitgehende Vorsorgevollmacht wird da errichtet.
Gut, entschuldige, nur kurz dazwischen gefragt, wenn ich so einzeln, weil ich habe die Entscheidung nicht vor mir liegen. Also da wird ja referiert, diese Vorsorgevollmacht.
Ja.
Er darf also Schenkungsverträge, hast du genannt.
Ja.
In sich Geschäfte. Und dann hast du gesagt, in sich Geschäfte, Schenkung an sich selbst. Ist das ausdrücklich so zitiert, dass das in sich Geschäft auch eine Schenkung an ihn selbst sein kann?
Oder das geht nicht aus dem Sachverhalt nicht hervor. Es wird nur beides genannt. Darf er Schenkungen machen und im Übrigen darf er auch selbst kontrahieren und ist zur Doppelvertretung befugt. Mhm. So, in weiterer Folge, so die Feststellungen des Erstgerichts, äußert die Erblasserin den Wunsch, ihr Testament aus dem Jahr 2015 zu ändern und den zum Alleinerben Berufenen wirklich zum völlig unbelasteten Alleinerben zu berufen. Das heißt, das Vermächtnis der Liegenschaft zugunsten dieser anderen Personen zu widerrufen. Sie äußert den Wunsch. Ihr Vorsorgebevollmächtigter, wobei die Vorsorgevollmacht noch nicht wirksam ist, unterstützt sie dabei, es wird ein Notartermin vereinbart, aber es kommt dann nicht mehr zu dieser Testamentsänderung, es bleibt bei dem alten Testament, von dem ich zu Beginn gesprochen habe. Dann wird die Dame geschäftsunfähig.
Und entschuldige, wenn ich unterbreche.
Ja, bitte.
Jetzt nur aus dem Kopf. Ich glaube, es war ja sogar so, dass sie einen Tag vor dem Unterschriftstermin einen Unfall hatte.
Es war ganz knapp davor. Ganz knapp, ja,
deswegen genau. Platzte der Termin und dann im Rahmen der Genesung, Krankenhausaufenthalt oder so ähnlich, da wurde sie dann so schwer auch demenzkrank.
Ja, wird dann eben geschäftsunfähig, entscheidungsunfähig. Dann wird die Vorsorgevollmacht wirksam gestellt aufgrund dieser Geschäftsunfähigkeit. Heißt, jetzt ist unser Vorsorgebevollmächtigter wirksamer Vertreter. Und was macht er im ersten Moment, als die Vorsorgevollmacht wirksam wird? Er schenkt die Liegenschaft, die gemäß dem Testament ja diesen zwei anderen Personen vermacht war, sich selbst. Ein Schenkungsvertrag, ein In-sich-Geschäft, ein Schenkungsvertrag, wo einerseits im Namen der Vollmachtgeberin als Geschenkgeber auftritt und im eigenen Namen als Geschenknehmer auftritt. Ohne Kollisionskurator, ohne jede gerichtliche Genehmigung, er macht diesen Schenkungsvertrag. Der wird allerdings dann nicht im Grundbuch durchgeführt, weiß man nicht warum. Als dann die Dame in weiterer Folge stirbt, ist diese Liegenschaft an sich noch im bücherlichen Eigentum, wenn ich das richtig verstehe, unserer Verstorbenen. Ja, und jetzt liegt dieses Testament aus dem Jahr 2015 vor und die beiden Vermächtnisnehmer der Liegenschaft, die beantragen die Herausgabe dieser Liegenschaft an sie und die Ausstellung einer Amtsbestätigung zur Verbücherung. Damit ist unser Alleinerbe nicht einverstanden, weil der stellt sich auf den Standpunkt, diese Liegenschaft ist überhaupt nicht mehr nachlasszugehörig, die ist ja schon geschenkt worden, nämlich an mich, nicht mehr im Nachlass.
Also nicht an dich, an ihn.
So ist es.
Wenn ich jetzt glaube, und, Menschen, du bist.
Nein, wir haben damit gar nichts zu tun mit diesem Fall.
Ja.
Und das, was machen dann die zwei Vermächtnisnehmer? Sie klagen auf Herausgabe. Was sagt das Erstgericht? Das Erstgericht weist die Klage der beiden Kläger, Klammer Vermächtnisnehmer, ab mit der kurzen Begründung, wir kennen sie nur so kurz aus der OGH-Entscheidung, weil die Schenkung, die da stattgefunden hat, wirksam zustande gekommen ist und im Übrigen ja auch der Beklagte, unser Leinerbe und Vorsorgebevollmächtigte, ja nur den Willen der Erblasserin zum Durchbruch verhelfen wollte. Ja, das Berufungsgericht bestätigt dieses Urteil. Und interessanterweise ist jetzt hier bei der Revision nur noch einer der Vermächtnisnehmer dabei. Einer hat gleich nach dem Erstgericht WO gegeben. Nur ein Vermächtnisnehmer. Ich glaube schon. Also zumindest beim OGH ist er nicht mehr dabei.
Also einer hat tatsächlich aufgegeben.
Der hat aufgegeben. Offenbar. Einer macht weiter und es geht bis zum obersten Gerichtshof. Und der oberste Gerichtshof schaut sich dann die Sache an. Näher an. Christian, möchtest du ein bisschen ausführen, was der Oberste Gerichtshof zu diesem Fall sagt?
Ja, also das ist doch hochinteressant. Der Oberste Gerichtshof lässt die Revision zu, richtig? Es ist eine Annahme der Revision.
Ist zulässig.
Er hebt die Entscheidungen auf und verweist zurück an die erste Instanz, weil er die Lösung, die Begründung der Lösung eigentlich in anderen Rechtsbereichen erkennt, sucht als die Unterinstanzen. Und zwar stellt er als These auf, dass diese Vorgänge, die da stattgefunden haben, und zwar dieser Wunsch, ein Testament zu errichten, das nicht errichtet wurde, in Kombination mit einem Schenkungsvertrag, dann späterhin, den sie selbst nicht wollen konnte, weil sie ja geschäftsunfähig war, dass aufgrund dieser Vorgänge ein Widerruf dieses Vermächtnisses von der einst vorliegen könnte. Und ob ein entsprechender Wille allerdings tatsächlich vorgelegen habe, das müssten jetzt die Unterinstanzen klären und daher geht das zurück an das Erstgericht. Ich glaube, in diesem Fall stecken wirklich zahlreiche hochinteressante Rechtsfragen. Und gleichzeitig ist dieser Sachverhalt auch irgendwie so praxisnah. Und auch möglicherweise für Sie als Hörer total überraschend, wie es das gibt, dass sich da jemand selber eine Sache schenkt. Wieso ist das ein Widerruf? Oder je nachdem, wo Ihre Sympathien liegen, die wollte das ja, dass er es kriegt. Das ist ja bewiesen worden. Wieso kommen dann überhaupt diese anderen ehemaligen Legatare oder aktiven Legatare, je nachdem, wie man sieht, noch daher. Und das führt uns doch da in diesen Bereich des Widerrufsrechts, aber wohl auch ein bisschen der Vorsorgevollmacht, über den wir nachdenken könnten. Beginnen wir mal. Also, letztwillige Verfügungen, ein Testament im konkreten Fall, sind Rechtsgeschäfte, die ein wesentliches Charakteristikum aufweisen, eine Eigenschaft, die sie als letztwillige Verfügung auszeichnen, und zwar sie sind widerruflich. Ein Grundsatz, Andreas, der ja das Gesetz sogar zwingend vorsieht, ihn betont.
Ja, nicht wahr? Im Paragraph 716. Im Paragraph 716 ABGB heißt es ja sogar, selbst wenn ich in mein Testament hineinschreibe, dieses Testament ist nicht widerruflich, oder dieses Testament kann nur in einer bestimmten Form widerrufen werden, dann gilt diese Anordnung als nicht beigesetzt, sagt der Paragraph 716.
Mhm. Das heißt, für sich genommen eigentlich sehr spannend.
Finde ich total spannend, weil ich finde, man kann das sich schon näher anschauen, was da für eine gesetzgeberische Überlegung dahinter steht und ob das wirklich sinnvoll erscheint. Weil dass natürlich letztwillige Verfügungen immer grundsätzlich widerruflich sein sollen, das ist ein Gedanke, den ich sehr gut nachvollziehen kann, weil sich der Wille ändern kann und daher auch die letztwillige Verfügung selbst korrigiert werden können soll. Aber zum Beispiel die Überlegung, dass ich in einer letztwilligen Verfügung bestimme, dass diese nur abgeändert werden kann in einer erhöhten Form, zum Beispiel durch ein notarielles Testament oder nur durch ein fremdhändiges Testament oder wie auch immer, durch eine bestimmte Form, das würde ja nicht gegen die Widerruflichkeit des Testaments sprechen, aber mir die Möglichkeit geben, mich freiwillig in eine höhere Sicherheit zu begeben. Aber das ist nach dem 716 nicht möglich.
Ja, ja. Eine Sache, über die man tatsächlich nachdenken sollte, intensiver nachdenken müsste, zumindest rechtspolitisch, denn wenn wir uns vor Augen halten, die Menschen werden immer älter. Mhm. Die Voraussetzung der Testierfähigkeit, das heißt die notwendigen geistigen Fähigkeiten, um ein Testament zu richten, sind relativ bescheiden, sehr gering angesiedelt. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten von Testamentsformen. Die einfachste Form, das eigenhändige Testament ohne irgendwelche Zeugen. Und wenn Sie das diese Aspekte miteinander kombinieren und sich einfach Geschichten vordenken, Filme drehen im Kopf, Drehbücher schreiben, dann sollte sie schon die Besorgnis beschleichen, möglicherweise, dass irgendjemand späterhin womöglich versuchen wird, ihnen ein Testament unterzujubeln oder wenn ihre Sinne schwächer werden, wenn sie nicht mehr gar so Herr oder Frau ihrer, ich will jetzt nicht sagen, dass Sinne sind, aber wenn sie eben gefährdet sind durch Einflüsterer. Ein Testament ist rasch gemacht. Es braucht zwei Zeilen, eine Zeile und schon ist ein Testament da. Zuletzt hatten wir eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, da bestand das Testament überhaupt nur aus Blockbuchstaben des Eingesetzten. Aber über die Entscheidung sprechen wir
anders mal. Die kennt man mal gesondert
besprechen. Die findet mich auch, die hat mich wahnsinnig aufgeregt. Auch eine ganz neue Entscheidung. Also das geht wahnsinnig schnell, ist gleich. Und jetzt überlegen Sie, Sie haben da dieses riesige Vermögen, das Sie geschaffen haben. Und Sie begeben sich zum Notar Choguel. Und Sie überlegen mit ihm gemeinsam das richtige Testament. Und Sie arbeiten mit ihm gemeinsam dran. Sie investieren in Rechtssicherheit, in Klarheit. Und Sie wollen auch noch die höchste Form, eben den Notariatsakt. Und stellen dann die Frage an dich, an uns, ja, und wie kann das abgeändert werden? Und die Antwort lautet, durch eine eigenhändige Verfügung oder durch eine fremdhändige Verfügung mit drei Zeugen, ohne Notar, ohne Gericht. Das heißt, da könnte schon der Gedanke kommen, da können wir nicht bitte vorsehen, ich möchte, dass ich selbst zwingend von einem Notar begleitet werde bei einer neuen Verfügung. Und das lässt offenbar das Gesetz nicht zu.
Und also rechtspolitisch, glaube ich, wäre es sehr interessant, darüber mal nachzudenken, das zu ändern. Ich halte das wirklich für einen ganz wichtigen Aspekt, weil diese Niederschwelligkeit sollte zwar sozusagen ein Recht des Testators sein, aber nicht eine Pflicht des Testators. Mhm. Und das, glaube ich, sollte man einmal bei einer nächsten Erbrechtsreform sich überlegen, da die Möglichkeit einer höheren Sicherheit selbstbestimmt vorsehen zu dürfen.
Also gut, frei widerruflich. Gut, Widerruf, und dann haben wir im Gesetz natürlich die klassische Form oder die bekannte Form eines Widerrufs wäre der sogenannte ausdrückliche Widerruf. Ich mache eine neue letztwillige Verfügung und sollte hineinschreiben, meine alten Verfügungen, die sind hiermit ausdrücklich widerrufen. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Punkt oder wollen wir nicht
dabei? Gestatte mir, überlegen wir uns das kurz mit unserem Sachverhalt. Nicht?
Du willst schon zur Entscheidung.
Nein, ich würde gar nicht, aber nur die Widerrufsmöglichkeiten, die man da hätte. Ja? Wenn unsere Dame, die dieses Testament also nicht mehr wollte, sondern stattdessen ein anderes, dieses widerrufen wollte, dann wie hätte sie das nach dem Gesetz machen können? Welche Möglichkeiten hätte es gegeben? Das eine ist der ausdrückliche Widerruf. Ich mache eine neue letztwillige Verfügung und schreibe hinein, ich widerrufe mein Testament vom. Oder ich widerrufe, wie es ja hier offenbar gewollt war, das im Testament vom verfügte Vermächtnis. Das ist ein ausdrücklicher Widerruf, wie das der Paragraph 719 vorsieht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des stillschweigenden Widerrufs, die das Gesetz vorsieht, wo es möglich ist, nicht durch eine letztwillige Verfügung, sondern durch Einwirkung auf die Urkunde selbst, durch Vernichtung, durch Zerstörung dieser Urkunde, auch dieses Testament zu widerrufen. Das ist die zweite Möglichkeit.
Also ich fresse es auf.
Du frisst es auf. Das steht zwar nicht ausdrücklich im Gesetz, aber das wird wahrscheinlich auch darunter fallen. Ja.
Aber ich ergänze, ich muss es mit Widerrufswillen auffressen. Ja. Wenn ich es versehentlich auffresse oder versehentlich im Klo runterspüle oder abfackle, dann ist es nicht widerrufen.
Ja, korrekt? Ganz wichtig. Wichtiger Punkt.
Das heißt, wenn ich das hier mit dir so bespreche und höre, dann leuchten in unserem Kopf hoffentlich bei allen bereits die roten Lamperln auf, nämlich die Lamperln. Ja, was heißt das? Kann dann darüber später gestritten werden? Ja, kann. Mhm. Wird darüber gestritten? Ja. Heißt das etwa, Kontrollfrage, man kann auch aufgrund eines Testamentes erben, das nicht vorhanden ist? Andreas, bitte.
Ja.
Also weiß nicht jeder, wir wissen.
Nein, ganz wichtig. Also es geht um die Frage, wurde das Testament mit Widerrufswillen vernichtet oder ist es zufällig in Verlust geraten, zufällig zerstört worden, wie auch immer. Da sagt uns der Paragraph 722 ABGB, wenn das der Fall ist, zufälliger Verlust der Urkunde und ich kann als Testamentserbe beweisen, erstens den Inhalt des Testaments und zweitens den Umstand, dass es wirklich ein zufälliger Verlust ist. Im Idealfall hat man vielleicht eine Kopie des Testaments.
Ja, ein Foto.
Ja, dann kann ich mich auch auf dieses Testament berufen und dann kann derjenige auch zur Erbschaft gelangen.
Andreas, betonen wir aber, ich glaube, das siehst du auch so, wenn du sprichst vom Zufall, zufälliger Untergang, zufällig, ist das immer das Gegenstück zur Vernichtung der Urkunde mit Widerrufswillen?
Genau.
Das heißt, Zufall ist nicht etwa nur irgendwie die höhere Gewalt oder der Blitz schlägt ein, sondern viele Fallmöglichkeiten. Immer dann, wenn keine Vernichtung oder kein Verlust der Urkunde mit Widerrufswillen stattgefunden hat.
Nur an der Stelle gleich ein wichtiger Tipp an alle Zuhörer. Deswegen ist es auch wichtig, Ihr Testament ist verletzlich, wenn Sie das Original bei sich haben. Geben Sie es unbedingt in Verwahrung eines Notars oder Rechtsanwalts, der das dann auch im Register registriert. Wir haben das, glaube ich, schon mehrfach in unseren Folgen betont, aber ich glaube, das muss man immer wieder sagen. Bringen Sie es auch physisch in Sicherheit, das Testament, damit es nicht...
Ich halte es sehr wichtig, Andreas, und bleiben wir bei den Dingen. Ein paar Minuten haben wir ja.
Gerne.
Nämlich auch so Tipps, wenn es hoffentlich Tipps sind. Finden wir den stillschweigenden Widerruf gut als Berater? Antwort: Nein. Mhm. Empfehle ich ihn? Nein. Aus den Gründen, die wir gerade beschrieben haben. Was empfehle ich dann? Machen Sie einen ausdrücklichen Widerruf und sichern Sie mit Blick auf jede einzelne Ihrer letztwilligen Verfügungen, die Sie immer wieder ändern, die Bewahrung der Urkunde durch die Registrierung und Hinterlegung bei einem Notar oder bei einem Rechtsanwalt. Nicht wahr? Nächster Aspekt, ich bleibe noch mehr drauf. Wenn Sie theoretisch diese Urkunde, was ja möglich ist, von Ihrem Rechtsanwalt oder Notar wieder zurückverlangen und sagen, ich möchte widerrufen, dann empfehle ich sogar, machen Sie trotzdem eine neue Verfügung. Selbst für den Fall, dass Sie noch nicht, wie soll ich sagen, dass Sie einfach die bisherige Verfügung beseitigen wollen und es sich noch überlegen wollen, was Sie neu anordnen wollen, dann machen Sie eine bloße Widerrufsanordnung, die Sie wieder hinterlegen. Denn die Situation, ich hole das Testament zurück und will es nicht mehr, ist für den Fall, dass Ihnen, ich weiß nicht, 3 Monate später der Ziegelstein auf den Kopf fällt, Ihnen bekannt gewesen, ja, aber ja. Die Frage, war sie beweisbar, was ist wirklich passiert?
Unterstreiche ich absolut. Der stillschweigende Widerruf ist immer deutungsbedürftiger Sachverhalt. Im Gegensatz zu einem klaren Rechtsgeschäft, dem ausdrücklichen Widerruf.
Auch noch ein paar Tipps jetzt zum ausdrücklichen Widerruf für unsere Freunde in der Kautelarjurisprudenz. Selbstverständlich gibt's diese, hat jeder seine Musterformulierungen, traditionelle Formulierungen, die immer wieder verwendet werden, eine Widerrufsklausel in einer letztwilligen Verfügung. Ich glaube, dass wir auch über die vielleicht ein paar Dinge sagen können. Und zwar, was mir zuletzt eingefallen ist, ehrlich gesagt, oder wieder mal aufgefallen ist, ich habe nämlich einmal ein Buch drüber geschrieben, aber schon so lange her, wir haben es ja schon mal zitiert, das Alte Testament, Neue Testament. Was ist eigentlich, wenn dieses Neue Testament errichtet wird von mir? Es enthält die Widerrufsanordnung, sämtliche früheren Anordnungen sind hiermit widerrufen. Und dann kommen die neuen Anordnungen, ich setze ein A, B, C zu Erben und Vermächtnisse. Oder machen wir es einfacher, sonst wird es zu kompliziert. Ich setze A und B zu Erben ein. Und in weiterer Folge wird dieses Testament deshalb nicht schlagend, weil meine beiden Erben vor Versterben meinen Todesfall nicht erleben. Sodass im Zeitpunkt meines Todes, ich errichte kein neues Testament, die jüngste Verfügung dieses Testaments ist, bei dem die Erbseinsetzungen unwirksam sind und sich die Frage stellt, erben nun meine Verwandten, die gesetzlichen Erben, weil ja das frühere Testament widerrufen ist, siehe den Absatz 2 dieser Anordnung, oder müsste man sagen, nun ja, dieser Widerruf des älteren Testaments, das sollte eigentlich nur gelten, wenn dieses neue Testament eintritt. Es wären ihm lieber gewesen, die älteren Testamentserben. Andreas, meistens bin ich so kompliziert, war das jetzt verständlich?
Nein, das war verständlich. Aber das gehört natürlich, das gehört tatsächlich gut geklärt. Abgesehen davon, dass man natürlich für solche Fälle auch mit Ersatzerbenberufungen unbedingt.
Aber ich bleibe jetzt auf dieser Widerruf, sondern ich glaube, wir müssen, machst du das? Ich weiß es nicht. Machst du das, ich mache es nämlich aber jetzt, dass du in deiner Widerrufsanordnung klarstellst, ob diese Widerrufsanordnung für sich genommen, unabhängig vom Wirksamwerden der restlichen Anordnungen des Neuen Testaments, jedenfalls wirkt, wenn das der Verstorbene will.
Naja, das sollte nicht? Man...
Also das ist eigentlich ganz interessant. Ja, und, ja. Oder die Verprobung wäre, ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen überkantitelt, aber ob man die Verprobung wäre, wenn er so wollte, dass man überhaupt zwei Verfügungen machte. Achtung, das ist jetzt etwas überspannt eben, diese Idee. Nämlich die Verfügung, wir machen eine eigene Urkunde des Widerrufs und gesondert.
Ja, da wird es dann schon. Aber in dem Zusammenhang übrigens nämlich die Frage, was soll denn gelten, falls das jüngere Testament aus welchen Gründen auch immer scheitert? Etwa auch, weil er vielleicht in dem Zeitpunkt, wie sich später herausstellt, testiunfähig war. Es muss ja nicht der Fall sein, den du jetzt... Gut,
aber dann ist auch das...
Ja, schon, aber ich möchte auf folgenden Punkt hin... Da hast du natürlich recht, aber ich möchte auf folgenden Punkt hinaus. Was soll denn dann sein, das zuletzt errichtete Testament oder die gesetzliche Erbfolge? Das muss man immer besprechen, aus meiner Sicht. Da ist es häufig so, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Testator bei mir habe, der schon sehr alt ist und wo möglicherweise, es zwar nicht mein Eindruck ist, aber möglicherweise später die Testierfähigkeit zum Thema wird, empfehle ich immer die Besprechung mit dem Testator, wenn er ein früheres Testament hat, lassen wir das aufrecht.
Ja, ja, ja.
Ja, lassen wir es auch registriert. Wenn Ihnen das Testament, das alte, im Zweifelsfall lieber wäre als der Effekt der gesetzlichen Erbfolge. Das muss man abwägen. Ne? Aber wenn er sagt, gut, ich hätte gerne jetzt ein anderes Testament, aber wenn das scheitert, ist mir noch immer lieber das ältere Testament, wird wirksam, als dass es um Gottes Willen zur gesetzlichen Erbfolge kommt, dann muss man unbedingt dieses Testament in Verwahrung lassen. Kein stillschweigender Widerruf, soll nicht vernichtet werden, soll registriert bleiben und sozusagen als Auffangtestament weiter gelten. Also diese Dinge muss man immer überlegen. Absolut. Das fällt mir jetzt nur ein zu deinem.
Das ist auch ein hervorragender Gedanke, aber, den hatte ich auch schon einmal vor längerer Zeit, der fällt mir jetzt auch wieder ein, woraus sich nämlich die Einstellung ergibt, die ich hatte und jetzt auch wieder habe nach deiner Wortmeldung, dass man eigentlich reserviert eingestellt sein sollte gegenüber dem Wunsch, registrierte, hinterlegte Testamente wieder zurückzuholen und zu vernichten. Ich verstehe das Bedürfnis, das es sehr oft gibt, nach Diskretion. Ich möchte nicht, dass nach meinem Tod die Leute wissen, was ich vorher für Ideen hatte. Aber es gibt aus Rechtssicherheitsgründen einfach immer das Risiko, wer weiß, vielleicht ist der gerade nicht mehr gescheit benannt, vielleicht kann das dann nachher nicht erwiesen werden, wie auch immer. Also
das muss man von Fall zu Fall genau beurteilen.
Das fand ich schon jetzt einmal ganz interessant, aber jetzt, ich versuche auf die Zeit zu sagen.
Ja, wir müssen wieder in die Entscheidung schwenken.
Jetzt kommen wir zum vermuteten Widerruf. Oder wollen wir noch nicht?
Nein, da würde ich jetzt gern hin, bitte. Weil jetzt kommen wir zu folgender Besonderheit. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Ich kann entweder durch eine letztwillige Verfügung widerrufen, durch ein neues Rechtsgeschäft, oder stillschweigender Widerruf durch Einwirkung auf die Urkunde.
Das haben wir besprochen.
Haben wir besprochen. Und jetzt sagt das Gesetz, bei Vermächtnissen, das sind also Zuwendungen bestimmter Sachen oder Rechte an bestimmte Personen, da gibt es noch etwas. Nämlich, und das greift der Paragraph 724 ABGB auf, wenn der Testator, ich sage es jetzt einmal ganz allgemein, einwirkt auf den Vermächtnisgegenstand, dann kann darin auch ein Widerruf des Vermächtnisses liegen. Das heißt, dieser Paragraph 724, zu dem wir jetzt kommen, ist speziell gewidmet dem Widerruf von Vermächtnissen, weil bei Vermächtnissen, anders als bei Erbeinsetzungen, wir immer einen Gegenstand oder ein Recht haben, über das hier eben verfügt wurde. Und da blendet eben das Gesetz ein, die Möglichkeit von Einwirkungen des Testators auf diesen Gegenstand und verbindet damit bestimmte Vermutungen.
Wir hatten schon eine Folge über das Vermächtnisrecht. Der ungeduldige Vermächtnisnehmer. Mhm. Damals haben wir uns vorgenommen, jetzt reden wir mal über das Vermächtnis. Wir wollen so Leute aufgehen, das Vermächtnis. Und wir sind, weil es so interessant war und spannend, glaube ich, gar nicht weitergekommen, als eben zur Frage, wie kommt der möglichst schnell an sein Vermächtnis. Mhm. Ich hoffe und unterstelle, dass wir damals schon betont haben, wie herausfordernd und wie mannigfaltig die besonderen Fragestellungen sind, die sich im Zusammenhang mit solchen Vermächtnisanordnungen ergeben können. Und zwar, glaube ich, wenn man so sagen darf, dass die Herausforderung der Veränderung der tatsächlichen Umstände nach der Errichtung der Urkunde mit Bezug auf dieses Objekt, also das vermachte Auto, explodiert, wird verkauft, was auch immer, wird verschenkt, ist dann nicht mehr da. Und da, wie du eben richtig sagst, gibt es besondere Regeln 724, nicht nur. Ja, es gibt ja auch da so, ich würde fast sagen, eine fugitive Bestimmung im
661.
Für die Feinspitzer, schauen Sie sich die auch gleich an, ja, die kennt nicht
jeder. Ja, überraschender Regelungsort.
Die wird oft übersehen. Aber Wir bleiben jetzt einmal bitte, weil es auch unser Fall ist, bei diesem 724 drauf. Eine ganz, ganz interessante Bestimmung. Andreas, gib uns einmal einen Überblick,
Details nur mir ist wichtig, dass wir das einmal richtig verstehen, diesen 724. Und um den zu verstehen, glaube ich, muss man deutlich machen, dass Vorverständnis dieser Bestimmung, das nämlich aus meiner Sicht so lautet, nur weil am Schluss, im Zeitpunkt des Ablebens, ein Vermächtnisgegenstand nicht mehr da ist, heißt das noch nicht, dass das Vermächtnis widerrufen ist. Weil grundsätzlich kann auch ein Vermächtnis, ein letztwillig verfügtes Vermächtnis, nur durch einen ausdrücklichen Widerruf oder durch einen stillschweigenden Widerruf widerrufen werden. Das heißt, wenn eine Sache, nehmen wir an, ein Gemälde wurde vermacht an jemanden und das brennt zufällig ab, heißt das nicht, dass dieses Vermächtnis widerrufen ist, sondern das Vermächtnis besteht. Und was ist dann der Vermächtnisanspruch dieses Vermächtnisnehmers, der Wert der Sache?
Jetzt wird wohl jeder Zuhörer sagen, oder ich zumindest, gehe mich überhaupt nicht aus, wenn ein Gemälde vermacht wird und das ist verbrannt, was soll ich dann noch kriegen?
Ja, genau.
Nicht wahr? Und jetzt kommt gleich irgendwie so radikal flott der Hinweis, den die Kenner ohnehin alle kennen und diejenigen, die das nicht dauernd machen, vielleicht überrascht zur Kenntnis nehmen, nämlich es ist unbedingt notwendig, im Falle der Anordnung eines Vermächtnisses zu klären, ob für den Fall des Untergangs oder der Umwandlung oder der Veränderung des Objekts womöglich etwas anderes, wie zum Beispiel der Erlös oder die neue Sache, an die Stelle des Objekts tritt, welches der Vermächtnisnehmer zu fordern berechtigt ist. Wir nennen das rechtlich ein Surrogat.
Ja.
Und ich glaube, man kann sagen, dass es zwingend geboten ist für den Testamentsverfasser, diesen Gedanken mit dem Mandanten durchzuspielen. Und eben sich zu fragen, was passiert, wenn mit dem Objekt was passiert und so weiter. Soll an dessen Stelle was anderes dann geschuldet sein? Ja. Oder definieren wir es, also natürlich je rechtsklarer, desto besser.
Ja, du bist jetzt schon natürlich bei den Konsequenzen für den Testamentsrecht, da bin ich ganz bei dir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu besprechen und gut zu regeln. Aber ich finde, das ist, glaube ich, gerade für jene, die nicht so tief im Erbrecht sind, doch an sich ein überraschender Umstand, dass, wenn der Vermächtnisgegenstand verbrannt ist, um noch einmal bei dem Beispiel zu bleiben, dass das Vermächtnis trotzdem aufrecht ist und sich dann eben richtet auf das von dir angesprochene Surrogat. Also das ist einmal das Ausgangsverständnis des Paragraph 724 ABGB. Und dann sagt der Paragraph 724, aber wenn der Vermächtnisgegenstand aus ganz bestimmten Gründen, ich sage es jetzt ungenau, nicht mehr vorhanden ist, dann vermuten wir, dass da ein Widerruf des Vermächtnisses drin liegt. Und ich glaube, dann sollte man den 724 jetzt aber genauer durchaus zitieren. Das ist dann der Fall, wenn der Verstorbene die vermachte Forderung eingetrieben oder sonst zum Erlöschen gebracht hat. Das ist dann der Fall, und das ist besonders wichtig, wenn der Verstorbene die zugedachte, die vermachte Sache veräußert und nicht wieder zurückerhalten hat oder wenn er sie umgestaltet hat, das kommt dann noch, da möchte ich jetzt kurz stehen bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Verstorbene zu Lebzeiten die vermachte Sache, zum Beispiel die vermachte Liegenschaft, veräußert, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, so würde ich das jedenfalls verstehen, dann wird vermutet, dass darin der Widerruf des Vermächtnisses liegt.
Darf ich einen Satz ergänzen?
Unbedingt, bitte dich darum.
Was bedeutet vermutet? Der Gegenbeweis ist möglich.
Ja.
Also bitte nicht, dass jetzt, wir dürfen das jetzt nicht so ja, auffassen,
diese eine Beweislast regeln.
Als eine, genau, also als eine Entscheidung und damit ist das gegessen,
ja,
sondern überhaupt nicht. Ne? Wenn Sie den gegenteiligen Willen beweisen ja, könnten, dann greift die Vermutung nicht ein.
Ja.
Nicht wahr? Ich glaube, das muss man so sehen.
Unbedingt. Und jetzt, wenn wir das gesagt haben, dann nähern wir uns schon langsam dem Sachverhalt der OGH-Entscheidung, die wir heute besprechen wollen, weil es ist ja hier in unserem Fall die Sache, nämlich die Liegenschaft, veräußert worden durch den Schenkungsvertrag, den zwar nicht die Erblasserin, aber ihr Vorsorgebevollmächtigter abgeschlossen hat. Könnte man sagen, dass das eine Veräußerung der Sache ist. So, was sagt uns aber der Absatz 2 des § 724 und der ist ganz wichtig? Der sagt, tut mir leid, wenn ich das jetzt zitiere und das ist teilweise recht mühsam, aber ich darf es trotzdem tun. Wenn aber der Schuldner die Forderung aus eigenem Antrieb berichtigt hat, die Veräußerung des Vermächtnisses auf gerichtliche oder behördliche Anordnung erfolgt ist oder die Sache ohne Einwilligung des Verstorbenen umgestaltet worden ist, bleibt das Vermächtnis wirksam. Was steckt da drinnen? Da steckt drinnen die Überlegung des Gesetzgebers, dass nur dann ein Widerruf vermutet werden soll, wenn es sich um eine Handlung des Erblassers handelt, die er selbst und aus freiem Willen setzt und nicht aufgrund einer behördlichen, gerichtlichen Anordnung und so weiter. Unser Fall, den wir aber hier beim obersten Gerichtshof hatten, dass nämlich nicht er selbst, also unsere Erblasserin, den Schenkungsvertrag abschließt, sondern ein Vorsorgebevollmächtigter, der ist von dieser Absatz 2-Regelung nicht umfasst. Der oberste Gerichtshof sagt aber schon zum § 724 Absatz 1 jetzt in seiner Entscheidung, die Veräußerung einer Sache löst nur dann die Vermutung des Widerrufs aus, wenn es sich um ein aktives, freiwilliges Verhalten des Testators handelt, was hier im konkreten Fall nicht gegeben ist. Und wenn das durch den Vorsorgebevollmächtigten erfolgt, dann ist das eben kein Verhalten, das insoweit dem Testator der Erblasserin zuzurechnen ist und daher kein zu vermutender Widerruf. Bis dahin aus meiner Sicht soweit alles klar, aber dann wird es spannend aus meiner Sicht.
Ja, kommen wir gleich zur Entscheidung nur ganz kurz, weil wenn ja, du es so wunderbar zitiert hast, diesen 724, 725, das ist eine Bestimmung, natürlich neu gefasst 2015, die sicherlich mit Blick auf die Verständlichkeit und die Klarheit des Inhalts als nicht gelungen bezeichnet werden kann. Denn ja, sie insinuiert, wenn du den Absatz 2, den du ja wiedergegeben hast, dir vor Augen hältst, sie insinuiert irgendwie, dass das irgendwie ein abgeschlossener Tatbestand ist, dass diese Gegensätze, die da im Absatz 2 stehen, dann die Antwort auf den Absatz 1 wären. Und dabei ist das gar nicht der Fall. Ich glaube, dass der Absatz 2 dann auch wiederum, also jedenfalls nicht als abschließend zu verstehen ist. Mhm. Nicht? Das sind immer nur so Widerrufsbeispiele, nenne ich es jetzt. Und am Ende des Tages kommt es dann ohnehin auf die Frage an, was bewiesen werden kann. Und du hast ja folgendes Beispiel gebracht, oder das, vor dem stehen wir ja da, eine Veräußerung, die selber nicht wollen konnte, weil sie ja geschäftsunfähig war, die ihr Vertreter gesetzt hat, die gerade nicht im Absatz 2 genannt ist, das heißt, die eigentlich vom Wortlaut her gesehen unter Absatz 1 fallen würde, wenn man es ganz streng liest, wenn nicht die übergeordnete Ratio, die du beschrieben hast, schon jetzt da in den Absatz 1 hineingetragen wird. Mhm. Also was will ich damit sagen mit dem Gebrabbel? Der Inhalt des Rechts kommt hier überhaupt nicht deutlich zum Ausdruck, sondern es bedarf eben einer Interpretation, um den Inhalt der Normenvorgabe zu verstehen. Ja. Das heißt, wir sind der Auffassung oder wir geben wieder, was der OGH sagt, das überrascht uns nicht, dass die Veräußerung, die ein Erwachsenenvertreter oder wie hier ein Vorsorgebevollmächtigter im Namen des späteren Erblasses setzt, der nicht mehr geschäftsfähig ist, die erfüllt nicht den Tatbestand des Absatz 1,
ja,
sodass der Widerruf zu vermuten wäre. Mhm. Ist ja auch irgendwie logisch, weil die keinen Widerrufswillen hat,
ja, in dem, ja, Moment. Nicht? Aber jetzt wird es interessant in der Entscheidung, weil der oberste Gerichtshof das ebenso sieht, sagt dann aber weiter, wenn die gesetzliche Vermutung des 724 Absatz 1 eben nicht greift, wie das hier der Fall ist, dann kommt aber weiterhin ein Widerruf des Vermächtnisses in Betracht. Und in diesem Fall ist es, und nur das ist der Unterschied, dann eben Sache des Erben, den Widerrufswillen, der eben nicht vermutet wird, der Erblasserin zu beweisen.
Jetzt sind wir aber kurz stumm.
Jetzt sind
das
wir
haben
kurz
wir irgendwie nicht ganz verstanden.
Jetzt sind wir kurz,
also,
stumm.
Was sagt der oberste Gerichtshof? Der oberste Gerichtshof prüft messerscharf, ob die Vermutungsregel dieses 724 vorliegt. Er kommt zur Entscheidung, nein, die ist nicht verwirklicht.
Ja.
Und dann sagt er, nun ja, aber das heißt nicht, dass nicht der Widerruf durch sonstige Umstände im Sachverhalt erwiesen werden könnte. Umstände, die in der Aufzählung des Paragraph 724 nicht genannt sind. Mhm. Denken wir weiter. Der OGH vertritt also die Auffassung, dass diese Aufzählung des 724 nicht etwa bedeutet, dass es nicht auch andere Phänomene in der Vergangenheit gibt, die zu einem Widerruf führen, der nicht in einer ausdrücklichen Widerrufsanordnung besteht. Korrekt? Mhm. Nun muss man gleich dazu sagen, zur Information, dass das keine Erfindung des obersten Gerichtshofs ist, sondern in der Fachliteratur eigentlich, glaube ich, fast einhellig tradiert wird, dass diese Fälle, die da in 724 genannt sind, nicht taxativ seien, dass es also auch andere, und jetzt wird es ein bisschen nebulos, nämlich von der Präzision her, auch andere Handlungen geben könne, aus denen eben der Widerrufswille erschließen werden könnte. Und was ist aber jetzt so spannend in unserem Fall? Darauf aufbauend sagt der oberste Gerichtshof, du hast die Entscheidung bei dir liegen. Mhm. Wie genau, das sind ja diese zwei, drei Passagen. Er sagt, was ist denn hier eben passiert? Und das ist dann vom Erstgericht zu prüfen, nämlich.
Ja, ich darf noch mal kurz vorlesen. Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass in der vorliegenden Konstellation zwar keine Widerrufsvermutung zugunsten des Beklagten besteht, ihm aber die Möglichkeit offen steht, den Widerrufswillen der Erblasserin unter Beweis zu stellen. Dafür sprechen die erstgerichtlichen Feststellungen, wonach die Beklagte zu einem nicht mehr näher feststellbaren Zeitpunkt 2019 den Wunsch geäußert hat, da steht die Beklagte, eigentlich die Erblasserin, geäußert hat, der Beklagte solle die streitgegenständliche Liegenschaft erhalten und die Änderung des Testaments beabsichtigt hat. Jetzt wird es dann aber schon spannend. Ist die Entscheidung so zu verstehen, dass es ausreichend sein sollte, dass, aus welchem Sachverhalt heraus auch immer, der Widerrufswille der Erblasserin nachgewiesen wird, um dann von einem Widerruf des Vermächtnisses ausgehen zu können? Also,
und hier, glaube ich, setzt unsere Verwunderung ein.
Ja, das setzt
sie. Und, es, und sie ist sehr stark, die Verwunderung. Und sie können uns wahrscheinlich nur nachspüren, im Detail nachspüren, wenn sie wirklich diese Entscheidung nicht nur lesen, sondern sich den Sachverhalt vor Augen führen. Der OGH sagt, nun gut, diese Veräußerung da durch diesen Vorsorgebevollmächtigten, die ist sozusagen für die Frage des Widerrufs rechtlich irrelevant. Aber der Kerl hat die Möglichkeit nachzuweisen, indem er, so wird es ja zitiert, unter Beweis stellt, wenn die Richterin oder der Richter das glaubt, dass die Verstorbene das ja gesagt habe. Es reicht aus, dass sie es gesagt habe, dass sie es wollte, wenn sie nur testierfähig gewesen wäre. Darauf sagt auch noch der OGH, das muss man auch noch prüfen. Und warum haben wir da so, oder ich so Bauchweh? Weil das bedeutet, im Ergebnis, dass man ein Vermächtnis widerrufen könnte, entweder durch eine ausdrückliche letztwillige Verfügung, formbedürftig, das ist der ausdrückliche Widerruf, den wir genannt haben, oder indem man mit Widerrufswillen die Testamentsurkunde abfackelt, frisst, beim Klo runterspült. Das ist dieser Testamentum ruptum, dieser stillschweigende Widerruf. Und dann haben wir im Gesetz da diese exotisch anmutenden, vermuteten Tatbestände, Handlungen, die einen Widerruf vermuten lassen.
Und, jetzt und da kommt jetzt die Entscheidung Kategorie. Und sagt,
eigentlich ist eh alles ganz egal. Wenn du beweisen kannst, dass sie widerrufen wollte,
aber dann genügt das auch. Die Frage ist, ob ich die Entscheidung richtig verstehe und das also bedeuten würde, dass es in diesem Sachverhalt gar nicht von Relevanz ist, dass dieser Schenkungsvertrag stattgefunden hat.
Ja, da eben, das waren ja, die Unterinstanzen, und da müssen wir gesondert reden, weil es ist die Zeit davon gelaufen, nämlich ob dieser Schenkungsvertrag per se, dieser Vertretungsakt, aufgrund einer Vorsorgevollmacht, wo drinsteht, der kann alles machen und in sich Geschäft und er schenkt sich es dann selber, tatsächlich wirksam war. Aber das hat er ja nicht prüfen müssen aus der Sicht des obersten Gerichtshofs, das hat er links liegen lassen und er ist nur über diese, Widerrufsschuld.
Also ich glaube, hier wird eine wesentliche Grenze überschritten. Ich habe das zu Beginn schon gesagt, dass das Entscheidende bei dem 724 ist, dass hier das Gesetz aufgreift, Handlungen des Erblassers, die gerichtet sind auf den Vermächtnisgegenstand. Und es müssen eben sein aktive, freie Handlungen des Testators, Einwirkungen auf den Vermächtnisgegenstand. Und das ist in unserem Fall nicht gegeben.
Lieber Andreas, die Entscheidung wird hoffentlich von Kolleginnen und Kollegen von uns glossiert werden. Sie wird diskutiert werden in der Fachwelt. Hoffentlich nicht nur, sondern vielleicht auch von Ihnen. Sie können nichts falsch machen. Schreiben Sie uns kontakt@mounterbrecht.com. Das war heute ein bisschen ein Experiment oder eine Premiere. Ja. Wir haben uns bemüht, diese Entscheidung zu analysieren, deswegen auch ein bisschen überzogen. Da liegt noch viel mehr drin, die Geschichte mit der Vorsorgevollmacht, da machen wir auch einmal eine Folge, obwohl es
unbedingt nicht,
also das ist ja wirklich auch steckt viel erstaunlich.
Drin. Ja, schreiben Sie uns Ihre Meinung zur Entscheidung. Wie sehen Sie die Entscheidung?
Genau, bitte, bitte. Vielen Dank, lieber
Andreas.
Danke. Bis zum nächsten
Mal. Ne? Vielen Dank. Danke.